an Bord eines Schiffes gegangen und nach Assos abgesegelt. Paulus wollte den Landweg nehmen und dort an Bord kommen. Als er in Assos wieder zu uns stieß, nahmen wir ihn an Bord und fuhren miteinander weiter nach Mytilene. Am nächsten Tag kamen wir auf die Höhe von Chios. Am Tag darauf legten wir in Samos an und einen Tag später erreichten wir Milet. Um nicht viel zu viel Zeit in Asia zu verlieren, hatte Paulus beschlossen, an Ephesus vorbeizufahren, denn er wollte schnell weiterkommen, um möglichst am Pfingsttag in Jerusalem zu sein. Von Milet aus schickte Paulus jedoch eine Nachricht an die Ältesten von Ephesus und bat sie, zu ihm zu kommen. Als sie sich bei ihm eingefunden hatten, sagte er ihnen Folgendes: Ihr wisst, wie ich vom ersten Tag an, als ich in die Asia kam, unter euch gelebt habe, wie ich dem Herrn demütig wie ein Sklave diente, manchmal unter Tränen und schweren Anfechtungen, in die ich durch die Angriffe der Juden kam. Ihr wisst, dass ich euch nicht von dem verschwiegen habe, was wichtig für euch ist. Ich habe euch öffentlich und in den Häusern alles verkündet und gelehrt. Juden und Nichtjuden habe ich beschworen, ihre Einstellung zu Gott zu ändern und ihr Vertrauen auf Jesus, unseren Herrn, zu setzen. Seht, durch die Weisung des Geistes gebunden gehe ich jetzt nach Jerusalem und weiß nicht, was mir dort begegnen wird. Aber ich weiß, dass der Heilige Geist mir in jeder Stadt, durch die ich komme, ankündigt, dass Gefangenschaft und Leiden dort auf mich warten. Doch halte ich mein persönliches Ergehen und mein Leben für nicht der Rede wert. Wichtig ist nur, dass ich das Ziel erreiche und den Auftrag erfülle, den ich von Jesus, unserem Herrn, erhalten habe, den Menschen die Freudenbotschaft von Gottes Gnade zu bringen. Und nun muss ich euch noch etwas sagen. Ich weiß, dass ihr alle, bei denen ich gewesen bin und die Botschaft von der Königsherrschaft Gottes gepredigt habe, mich nicht wiedersehen werdet. Deshalb erkläre ich euch heute vor euch allen: Mich trifft keine Schuld, wenn einer von euch ins Verderben geht. Denn ich habe euch nichts vorenthalten, sondern euch den Heilswillen Gottes vollständig verkündigt. Gebt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in die euch der Herr, der Heilige Geist, als Leiter eingesetzt hat, damit ihr treue Hirten der Gemeinde Gottes seid. Gott hat sie ja durch das Blut seines eigenen Sohnes erworben. Ich weiß, dass nach meinem Abschied gefährliche Wölfe bei euch eindringen und erbarmungslos unter der Herde wüten werden. Selbst aus euren eigenen Reihen werden Männer auftreten und die Wahrheit verdrehen, um die Jünger des Herrn zu ihren Nachfolgern zu machen. Seid also wachsam und denkt daran, dass ich mich 3 Jahre lang Tag und Nacht um jeden Einzelnen in der Gemeinde bemüht habe, manchmal sogar unter Tränen. Und nun vertraue ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade an, das die Kraft hat, euch im Glauben wachsen zu lassen und euch das Erbe unter allen zu geben, die zu seinem heiligen Volk gehören. Noch etwas: Nie habe ich Geld oder Kleidung von jemandem gefordert. Ihr wisst, dass diese meine Hände für alles gesorgt haben, was ich und meine Begleiter zum Leben brauchten. Mit meiner ganzen Lebensführung habe ich euch gezeigt, dass wir hart arbeiten müssen, um den Bedürftigen etwas abgeben zu können. Dabei sollen wir immer an die Worte denken, die Jesus, unser Herr, gesagt hat: Geben macht glücklicher als nehmen. Nachdem Paulus geendet hatte, kniete er sich zusammen mit allen hin und betete. Da fingen sie alle an zu weinen, fielen ihm um den Hals und küssten ihn. Am meisten bedrückte sie, dass er gesagt hatte, sie würden ihn nicht wiedersehen. Dann begleiteten sie ihn zum Schiff.
Danke für die Textlesung. Ich möchte noch beten. Danke Gott für dein Wort, dass wir es physisch vor uns haben. Danke, dass es aktuell ist und danke, dass du jetzt zu jedem persönlich reden wirst, darauf vertrauen wir. In Jesu Namen. Amen. Wir gehen weiter in unserer Reise in der Apostelgeschichte. Eine bewegende Begegnung habe ich das einmal übertitelt. Und wir kennen ja das Zitat, oder ich denke, die meisten kennen das: Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein. Falsche Selbstzufriedenheit ist nicht gut, wenn wir uns in Selbstzufriedenheit wiegen. Das ist auch für Gemeinden gefährlich, für Gemeinde gefährlich, und manche sagen auch, Stillstand ist Rückschritt. Ja, wer nicht darauf bedacht ist, besser zu werden, der fällt mit der Zeit zurück. Und ja, das ist vielleicht in Unternehmen so, und auch ja, unter uns Christen ist es wichtig, dass wir auf den Herrn schauen, dass wir ihn erwarten, wie wir auch schon gehört haben, und wichtig ist, wie wir das machen, mit welcher Einstellung. Evangelisation ist wichtig, dass Menschen zu Jesus finden und im Vertrauen mit ihm leben. Die Herausforderung, dass sie Jesus als ihren Retter und Herrn kennenlernen und dann auch weiter wachsen in ihm und betreut werden. Pastorales Kümmern und Sorgen ist ganz, ganz wichtig. Und das ist der Kontext für unseren Bibeltext heute, dieser Abschnitt aus der Apostelgeschichte 20. Paulus, der unterwegs war, schaut sozusagen zurück auf seinen Dienst in Ephesus. Er hat circa 3 Jahre dort verbracht, dann hat er noch eine Reisezeit eingelegt und die Gemeinden in Mazedonien und Griechenland besucht, hat sie ermutigt und gestärkt. Das können wir hier sehen. Ja, er ist dann unterwegs gewesen, eben hier in Griechenland, und dann ist er hier nach Milet, das ist hier südlich von Ephesus, angekommen, damit er keine Zeit verliert, weil sein Ziel eben Jerusalem war. Und ja, das war sein Reiseplan, ja, in der dritten Missionsreise, kurz eben vor Ende der dritten Missionsreise. Und in Milet angekommen, hat er sich gedacht, okay, er möchte nochmal die Ältesten der Gemeinde von Ephesus treffen. Ja, er ist nicht mehr dort gewesen, aber er hat gesagt, okay, schickt mir die her, lasst mir die bringen, und er möchte sich noch von ihnen verabschieden. Und das ist übrigens die einzige Rede, die wir jetzt ab Vers 17 sozusagen lesen, die einzige Rede von Paulus, die nur an Christen gehalten wird. Er hat sonst immer an noch nicht Christen gesprochen, und waren alles evangelistische Reden. Und diese Rede ist die einzige, eben, die er jetzt an Christen richtet, an die Gemeindeleitung sozusagen in Ephesus. Paulus und Barnabas haben ja Älteste eingesetzt, in der Mehrzahl. Und wenn du denkst, okay, ich bin jetzt kein Ältester, ich bin nicht in der Gemeindeleitung, kann ich jetzt abschalten. Nein, ist nicht so, weil der Text ist für uns alle wichtig. Paulus hat hier Schwerpunkte und wichtige Punkte, die nicht nur für Gemeindeleiter wichtig sind, sondern für alle, die im Dienst stehen, für alle, die wir uns einsetzen. Egal, ob du einen Bibelkreis leitest, Lobpreis machst, egal, ob du Kinderstunden leitest, für alle Männer und Frauen, die dienen, für die ist der Text wichtig. Daher sind das wichtige Punkte, die wir lernen können. 3 Lektionen, die uns Paulus hier zeigen möchte. Und worum geht es jetzt? Ja, ich möchte einmal schauen. Das erste ist das Beispiel des Hirten. Oder anders gesagt, was Paulus getan hat. Die Verse 17 bis 27, wo Paulus beschreibt, ein bisschen auch seine Vergangenheit, ja, in Ephesus, und er richtet das eben an die Ältesten. Älteste waren Aufseher oder Bischöfe, Pastoren, ist alles der gleiche Ausdruck, der gleiche Begriff. Und Paulus redet, wie hat er gelebt, wie hat er gedient, was hat er gemacht? Und er sagt, ihr wisst, wie ich vom ersten Tag an, als ich in die Asia kam, also in diese Provinz in Kleinasien, wie ich dem Herrn demütig wie ein Sklave diente, manchmal unter Tränen und schweren Anfechtungen, in die ich durch die Angriffe der Juden kam. Wenn man die Verse 18 bis 19 so liest, denkt man, okay, es ist fast wie eine Verteidigungsrede. Ja, er verteidigt sich da irgendwie oder rechtfertigt sich. Ja. Es hat Angriffe gegeben, aber wir lesen, er hat demütig gedient. Ja, das heißt, anhand des, wie er das noch einmal zusammenfasst und wie er noch einmal zurückblickt auf seinen Dienst in Ephesus, möchte er jetzt auch betonen, demütig unter Anfechtung und Tränen. Das ist auch, was es bedeutet, das Kreuz Jesu auf sich zu nehmen. Ja, auch, es wird Anfechtungen, es wird Leid geben. Das hat Paulus erfahren. Und das dürfen auch wir wissen, wenn wir Jesus nachfolgen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und es war sein Auftrag, das Evangelium weiterzusagen. Jeden Menschen, dem er begegnete. Ja, das heißt, verkündigend die Verse 20 bis 21. Ihr wisst, dass ich euch nichts von dem verschwiegen habe, was wichtig für euch ist. Ich habe euch öffentlich und in den Häusern alles verkündigt und gelehrt. Öffentlich und in der Gemeinde sozusagen. Ja? Es war sein Auftrag, jeden Menschen, den er begegnete, die gute Nachricht zu erzählen, das Evangelium zu sagen, egal ob Jude oder Grieche, Mann oder Frau, alt oder jung, egal wo sie herkommen sind, die Umkehr zu Gott, zum lebendigen Herrn, zum Retter und den Glauben an Jesus Christus bezeugt hat. Das war ihm ganz, ganz wichtig. Und das hat er hier noch einmal zusammengefasst. Ja, so eine Abschiedsrede ist immer was ganz, was Wichtiges. Da betont man wirklich die wichtigsten Sachen. Da redet man nicht in irgendwelchen Smalltalk, ja, irgendwie drumherum, sondern da kommt man wirklich zum Kern der Sache. Und das ist, was Paulus hier macht. Er erklärt hier in diesen Versen, wie er demütig gedient hat, wie er verkündigend gedient hat, und der Heilige Geist trieb ihn weiter dann nach Jerusalem. Das war sein Ziel, dass er möchte zu Pfingsten, zum Pfingstfest in Jerusalem sein, ja, um dort das Pfingstfest zu feiern, um die Gemeinde dort auch wieder zu ermutigen, um des Evangeliums willen. Ja, wieder um des Evangeliums willen und wissend, dass Fesseln und Bedrängnisse auf ihn warten. Das heißt, er weiß schon wieder, okay, es wird nicht leicht. Es wird wieder Herausforderungen geben oder Probleme. Ja. Aber er weiß, er hat den Herrn, den Schöpfer des Universums auf seiner Seite. Und das ist das Großartige. Und das ist auch, wenn es bei uns Herausforderungen, Probleme gibt. Was ist das Wichtigste in solchen Situationen? Oft ist das Problem so groß, dass wir gar nicht sehen, okay, wer ist größer? Ja, und größer ist immer der Herr. Es gibt kein Problem, das größer ist als der, der es lösen kann. Und das ist das Schöne, um für uns zu wissen, dass wir auf den Herrn schauen, auch in Herausforderungen, in herausfordernden Situationen. Und Paulus weiß, er wird die Gemeinde in Ephesus nicht wiedersehen. Vers 25. Und nun muss ich euch noch etwas sagen. Ich weiß, dass ihr alle, bei denen ich gewesen bin und die Botschaft von der Königsherrschaft Gottes gepredigt habe, mich nicht wiedersehen werdet. Also es war eine emotionale Rede, ja, diese Abschiedsrede. Und das macht es noch bedeutender. Und er muss alles sagen, was ihm am Herzen liegt. Und deswegen ist es für uns wichtig, dass wir das heute lesen, damit auch wir ermutigt werden, ja, was Gott uns durch diese Verse sagen will. Und Paulus sagt eben auch, Nachfolge kostet. Ja, Nachfolge kostet, aber er weiß auch, was es bringt. Ja, und er geht konsequent den Weg mit Jesus. Er lebt zielgerichtet. Ja, Paulus lebt zielgerichtet und das ist ganz, ganz wichtig. Was ist das Ziel? Was ist unser Ziel? Was ist unser Ziel als Gemeinde, hier als Ortsgemeinde, an dem Standort, in diesem Tal, in der Umgebung? Was ist dein Ziel im Leben als Christ? Das Ziel von Paulus war es, das Evangelium bekannt zu machen. Und das soll auch unser Ziel sein. Wenn wir Jesus nachfolgen, in unserem Umfeld, wo du bist, mit dem, was du hast, mit den Gaben, das Evangelium weiterzusagen. Mit Worten, ohne Worte. Ja. Wie du es gerade kannst, wie es der Herr dir gerade ans Herz legt. Egal, was es kostet. Auch wenn ich schief angeschaut werde oder ausgelocht werde. Ja. Paulus hat das oft erlebt. Ja. Hat Gefängnis erlebt, ja, wie wir es in der Apostelgeschichte schon gelesen haben. Paulus sagt also, erinnert euch an mein Beispiel. Ja, er sagt, erinnert euch an mein Beispiel. Zielgerichtet, ja, Paulus zeigt es, er ist demütig, er ist verkündigend und er ist zielgerichtet. Wo ist Paulus noch ein Beispiel? Wir lesen das dann weiter hinten in den Versen 33 bis 35, wo er noch ganz persönlich wird. Noch etwas habe ich euch zu sagen, nie habe ich Geld oder Kleidung von jemand gefordert. Ihr wisst, dass diese meine Hände für alles gesorgt haben, was ich und meine Begleiter zum Leben brauchten. Das heißt, hier merkt man wieder ein bisschen, wie er sich verteidigt. Ja? Das heißt, er ist persönlich glaubwürdig. Ich habe nie irgendwas etwas verlangt von euch oder Geld erbettelt. Ja, er hat sich schon unterstützen lassen. Und und die Philipper haben ihn auch zum Beispiel finanziell mit Freuden unterstützt. Aber Paulus möchte hier noch einmal seine Glaubwürdigkeit betonen. Und ja, wichtig ist auch, dass wir darauf achten, dass wir glaubwürdig sind. Ja, glaubwürdig heißt in dem Fall, dass unser Reden und Tun übereinstimmt. Ja, keine Doppelbödigkeit zulassen. Ja, dass wir das auch uns gegenüber im Feedback, im persönlichen Gespräch auch ansprechen, wenn uns was auffällt. Fehler zugeben, sich entschuldigen, transparent leben, um Vergebung bitten. Das ist eigentlich auch alles, was zum glaubwürdig Leben gehört. Wen kann ich fördern? Wen kann ich unterstützen? Und das war auch das Anliegen von Paulus und seiner Mitarbeiter. Und das ist auch für uns eine Herausforderung heute im Miteinander, im Umgang miteinander, in der Gemeinde, im Gespräch. Paulus war es wichtig, in Menschen zu investieren. Einfach dieses Hirtenherz zu bekommen, ja, das hat er wirklich großartig von Gott geschenkt bekommen, dieses Hirtenherz. Ja, und Paulus zeigt uns das noch einmal in diesen Versen, ja, wie er das wirklich praktisch gelebt hat und wie er jetzt der Gemeindeleitung in Ephesus das noch einmal sagt, okay, schaut's, wenn ihr Hirten sein wollt, versucht es umzusetzen. versucht es praktisch umzusetzen. Ja? Und er hat auch auf Tränen nicht verzichtet, er hat auch weinen können. Das ist auch nicht so selbstverständlich, oder? Ein richtiger Mann weint nicht, haben wir irgendwann einmal so als Kinder gehört. Aber Paulus hat auch das gelebt, leidenschaftlich gelebt. Warum erzählt Paulus das hier? Damit seine Zuhörer ein Vorbild haben. Damit vielleicht auch wir ein Vorbild haben. Ich sage jetzt, Paulus ist schon einmal, ja, wenn man sagt, ein Vorbild, ist schon einmal ein knackiges Vorbild. Ja, aber suchen wir uns Vorbilder. Ja, Paulus zeigt uns einfach, wie er versucht hat, Jesus nachzuahmen. Ja, Jesus ähnlicher zu werden. Gott hat es mehr und mehr bei ihm bewirkt. Ja, der vorher Christen verfolgt hat, der Jesus begegnet ist, ja, und der dann eben diesen lebendigen Retter angenommen hat und ihm dann versucht hat nachzuahmen. Paulus ist es wichtig, dass wir das sehen. Ja, Paulus ist das auch wichtig, damit man anhand seines Beispiels den zweiten Punkt, der hier wichtig ist, betrachten können, nämlich nach dem Beispiel des Hirten die Gefahr der Wölfe. Die Verse 29 und 30, worauf wir Acht geben müssen. Es ist eine bedeutende Rede, ein bedeutender Text. Und in Vers 29 steht: Ich weiß, dass nach meinem Abschied gefährliche Wölfe bei euch eindringen und erbarmungslos unter der Herde wüten werden. Ja, diese Begriffe Hirte, Wölfe, Herde, Schafe, also das ist das Klassische, was auch Jesus schon benutzt hat. Ja, der Ich bin der gute Hirte, hat Jesus gesagt, ja, im Johannesevangelium. Und in Vers 30, selbst aus euren eigenen Reihen werden Männer auftreten und die Wahrheit verdrehen, um die Jünger des Herrn zu ihren Nachfolgern zu machen. Das heißt, vom lebendigen Herrn wegziehen versuchen. Ja? Und das hat es auch in Ephesus gegeben, ihr Lehre. Ja, und deswegen spricht Paulus das hier noch einmal an, seid wachsam, er ruft zur Wachsamkeit auf, dass reißende Wölfe oder Irrlehrer auftreten werden. Und Paulus zeigt es hier auf im Kontrast zum Hirten. Ja, zum Hirten. Was war die Aufgabe von einem Hirten? Er hat gewacht und er hat geweidet. Ja, die Hauptaufgabe war eigentlich zu wachen. Er hat einen höheren Standpunkt gehabt und er hat Ausschau gehalten, wenn irgendwo Gefahr herdroht, ja, Wölfe kommen oder es kommt da irgendeine Sturzflut, es kommen Bäche, die drohen, die Herde wegzuschwemmen, dann hat er schnell Vorsorge getroffen, damit die Herde nicht in Gefahr gerät. Und Hirtenaufgabe ist zu wachen. Und der Petrus schreibt das auch im 2. Petrusbrief, Kapitel 2, ab Vers 1, wo er genau auch das Thema anspricht, ja, das Thema Irrlehren, dass einfach wichtige Dinge sind, worauf wir Acht haben müssen. Verleumdungen, Sticheleien. Jesus spricht in Matthäus 7, Vers 15 sogar von Wölfen im Schafpelz, ja, von denen wir uns hüten müssen. Das heißt, diese irgendwie sogar tarnen und verkleiden. Ja? Und die Wölfe kommen nicht nur von außen. Vers 30, auch aus eurer eigenen Mitte. Damit warnt er die Gemeinde. Ja? Er warnt damit die Gemeinde und es gibt eigentlich dann nur ein Mittel, nämlich dieses Wachsamsein und am Hirten bleiben. Am guten Hirten bleiben. Deshalb überprüft alles genau anhand der Schrift. Das Schöne ist, dass wir heute die Bibel haben, die ganze Bibel, Altes und Neues Testament, und wir dürfen alles prüfen anhand der Bibel. Ja? Wir dürfen gewisse Dinge prüfen, ja, wir dürfen hinterfragen anhand der Bibel. Ja? Lies zuerst, was sagt die Bibel zu diesem Thema? Was sagt die Schrift zu gewissen Themen? Paulus will klar machen, wir sollen uns hüten, wir sollen wachsam sein. Wölfe kommen auch durch Bücher, Zeitungsartikel. Ja, manchmal ist Ärger nicht zu vermeiden, wenn es um Wahrheit geht, wenn wir über die Wahrheit reden. Und an alle, die Verantwortung tragen, richtet Paulus das. Ja? Und wichtig ist, habt Acht auf euch selbst, sagt der Herr in Vers 28. Habt Acht auf euch selbst. Kennen wir die Bibel? Kennen wir Gottes Wort? Kennen wir uns aus? Sind wir zu Hause in Gottes Wort? Oder kommt es nur hin und wieder zu Besuch? Ja, deswegen ist es wichtig, dass wir uns in seinem Wort auskennen, ja, dass wir uns vertiefen, täglich, wann immer es geht, wann immer du Zeit nimmst, und die Zeit müssen wir uns aktiv nehmen und nicht irgendwie, ja, schauen wir mal, ja. Die Doppelaufgabe des Hirten ist, zu wachen und zu weiden. Der Hirte muss die Schafe beschützen und versorgen, weil es eben Gefahren gibt. Ja? Gefahr der Wölfe. Und ja, Wachstum ist wichtig. Und genau durch solche Situationen dürfen die Schafe dann auch wachsen. Ja, wenn sie wieder neues Vertrauen bestätigt bekommen haben, wenn sie am Hirten dranbleiben, ja, und sie sehen, wow, super, der Hirte, der weiß es. Das lohnt sich, dem zu vertrauen. Das lohnt sich, an dem dran zu bleiben. Ja, und das ist das Wichtige, das wir in diesem Wort erkennen dürfen. Das Beispiel des Hirten, die Gefahr der Wölfe, und das dritte ist der Wert der Schafe. Die Verse 29 und 30, worüber wir uns freuen dürfen. Ja, Paulus zeigt hier alles klar auf, worüber wir uns freuen dürfen. Vers 28 eigentlich noch, gebt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in die euch der Heilige Geist als Leiter eingesetzt hat, damit ihr treue Hirten der Gemeinde Gottes seid. Gott hat sie ja durch das Blut seines eigenen Sohnes erworben. Gebt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in die euch der Heilige Geist als Leiter eingesetzt hat, damit ihr treue Hirten der Gemeinde Gottes seid. Gott hat sie ja durch das Blut seines eigenen Sohnes erworben. Das ist ein komplizierter Vers, aber da steckt so viel drin. Nämlich, dass es nicht unsere Gemeinde ist, ja, oder Gemeinde der Gemeindeleiter, sondern es ist Gottes Gemeinde, die er erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Da steckt die ganze Dreieinigkeit Gottes drin. Es ist die Gemeinde Gottes, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Und der Herr, der über allen steht, ist Gott selber. Der gute Hirte, der einzig wahre gute Hirte ist Jesus Christus. Das heißt, die Gemeinde gehört nicht Menschen, sondern sie gehört Gott. Die Gemeinde ist nicht wie eine Firma oder ein Unternehmen, sondern Gott baut sein Reich durch die Gemeinde. Und der durch seinen Sohn Jesus Christus, den Opfertod am Kreuz die Gemeinde Gottes erworben hat. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Vater, Gemeinde Gottes, sein Eigentum. Der Heilige Geist setzt Gemeindeleiter ein. Gott kümmert sich sozusagen persönlich durch seinen Geist darum. Und der Sohn, sie wird erkauft durch das Blut seines Sohnes. Das ist noch einmal ganz, ganz wichtig. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und wie viel bist du ihm wert? Wie viel sind wir ihm wert? Wie viel wissen wir über Schafe? Ja, ich glaube, keiner von uns hat Schafe zu Hause. Oder ich wüsste jetzt nicht, wer einen Bauernhof mit Schafen hat. Aber angeblich sind sie nicht die klügsten Tiere. Sie sind Herdentiere und ja, sie brauchen einen Hirten. Sonst streuen sie sich in alle Richtungen und grasen dort mal hinaus und grasen da und verirren sich und so weiter. Man, wenn man sagen, sie sind nicht die Klügsten, das möchte ich jetzt nicht auf die Gemeinde anwenden. Natürlich gibt es Gemeindeglieder, die eine große Herausforderung sind und es gibt Älteste, die eine große Herausforderung sind. Aber wenn der gute Hirte für die Schafe gestorben ist, wenn Jesus Christus sein Blut für die Schafe gegeben hat, dann ist der Wert von jedem Schaf, von jedem Einzelnen so groß, dass man sich das gar nicht vorstellen kann. Ja, unbeschreiblich, dass das einzige sündlose Opfer dafür notwendig war. Weil die Gemeinde, weil die Schafe Gott so viel wert sind. Du bist wertvoll. Jeder von uns ist ein Unikat. Jeder von uns ist einzigartig. Es gibt keinen zweiten, der das gleiche Lachen hat, der die gleichen Ohren hat wie du, der die gleiche Nase hat. Und wenn du das heute das erste Mal verstehst, dann dank Gott dafür und freu dich darüber. Und das ist das Schöne, dieses Wertgeschätztsein aus Gottes Augen. Ja, diese Wertschätzung. Und wenn wir uns dessen bewusst sind, wie Gott dich, wie Gott mich wertschätzt, dann können wir auch dem anderen so begegnen. Mit einer Wertschätzung. Ja, dass man das im Gespräch, im Reden miteinander auch so anwenden, dass man nicht hintereinander oder hinterm Rücken reden, sondern eher miteinander und nicht übereinander reden. Das ist auch ganz wichtig in der Gemeinde, in der Gemeinschaft, im Alltag. Schauen wir, dass wir uns dabei nicht ertappen und wenn ja, weisen wir uns darauf hin, sprechen wir es an, transparent, ehrlich und offen. Paulus ist es wichtig, weil er weiß, die Gemeinde ist wichtig und die Gemeinde in Ephesus ist ihm ans Herz gewachsen. Ja, wie viele Gemeinden, wo er gewirkt hat, die er mitgegründet hat. Und für Paulus ist das ein Text, wo, wie wir sehen, ein bisschen wie ein Abschied nehmen und ein Loslassen. Und ganz praktisch wird es noch, da wird es ganz emotional, ja, am Schluss, ab Vers 35, ja, Vers 35 und 36, mit meiner ganzen Lebensführung habe ich euch gezeigt, dass wir hart arbeiten müssen, um den Bedürftigen etwas abgeben zu können. Ja, das heißt auch mit unserem Leben, wir dürfen was abgeben. Geben ist seliger als nehmen. Wir brauchen nicht alles für uns selber behalten, ja, als alles selber horten. Wer gibt, der empfängt. Ist auch so ein Spruch. Und dann, nachdem Paulus geendet hatte mit der Rede, kniete er sich zusammen mit allen hin und betete. Da fingen sie alle an zu weinen. Jetzt sind wirklich Tränen im Spiel. Fielen ihm um den Hals und küssten ihn. Am meisten bedrückte sie, dass er gesagt hatte, sie würden ihn nicht wiedersehen. Dann begleiteten sie ihn zum Schiff, das er weiter fort Richtung Jerusalem. Das war dann der Abschied. Sie haben gemeinsam noch gebetet und dann haben sie sich verabschiedet. Beten wir auch gemeinsam für Hirten, für Gemeindeleitung, egal ob bezahlte oder unbezahlte, damit die Herde gut angeleitet wird, im Herrn, im Vertrauen auf ihn zu wachsen. Und Gott will hier mit diesem Text uns zeigen, will leidenschaftlich Paulus hier brennt für die Gemeinde. Und er will dir und uns ins Herz schreiben, wie kostbar du bist. Ja, wie kostbar, wie ein kostbarer Baustein du bist im Bau Gottes. Wenn dich Gott in Gemeinde stellt. Und er zeigt hier noch einmal, wie wichtig Gemeinde, Gemeinschaft ist. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, dass man nicht allein irgendwo ist, sondern wirklich in einer Gemeinschaft. Weil ich kann vieles nur üben und lernen in der Gemeinschaft, was ich alleine nicht kann. Da brauche ich Gegenüber und nicht nur ein Gegenüber, sondern mehrere Gegenüber. Ja, wo man sich stärkt, ermutigt, vielleicht auch reibt, ja, wo es Herausforderungen gibt. Deswegen ist Gemeinde so wichtig, dass hier Paulus das extra noch einmal betont. Und wie viel Verantwortung er dir, er uns anvertraut hat, wenn du mitarbeiten darfst. Nur mal der Gedanke, was sind Bereiche, wo du schon mitarbeitest, wo du Gaben hast, wo du dich einbringst. Super, gratuliere. Dank Gott dafür, für das, was er dich geschenkt hat. Oder wenn es noch was gibt, oh, ich bin noch nicht sicher, überleg, das könnte was sein, wo ich mich einbringen könnte. Es gibt immer viele Dienste, viele Bereiche, wo Mitarbeiter gebraucht werden. Paulus war ein Glaubensvorbild. Er warnt vor der Gefahr der Wölfe und er zeigt den Wert der Schafe. Er zeigt, wie wertvoll du bist. Sind wir dankbar? Sind wir dankbar, dass wir diesen Text hier haben, am Ende sozusagen der dritten Missionsreise des Paulus? Sind wir dankbar, dass wir das noch einmal aufgezeigt bekommen? Ich möchte jetzt am Schluss noch ein paar Fragen oder ein paar Anregungen aufzeigen. Wie geht es uns mit Glaubensvorbildern? Haben wir Glaubensvorbilder, die uns echten Glauben vorleben, so wie wir es bei Paulus sehen? Was haben wir durch diese Vorbilder gelernt? Oder was kann man noch lernen? Oder noch spannender, willst du Vorbild für andere sein? Mit deinem Leben. Was können andere lernen, wenn sie unser Leben und Handeln betrachten? Das ist eine Herausforderung im Alltag. Und falls du oder falls wir einen Dienst in der Gemeinde haben, bist du dir der Verantwortung bewusst? Das Schöne ist, Gott baut Gemeinde nicht allein, sondern Gott baut Gemeinde mit jedem, mit Menschen. Ja, das ist das Herausfordernde. Ja, er bezieht uns mit hinein. Ja, er sagt jetzt nicht, ich baue jetzt einmal Gemeinde, ja, sondern er bezieht dich mit hinein. Du gehörst dazu und er vertraut dir was an. Das ist ein riesen Vertrauensvorschuss, den Gott hier entgegenbringt. Und das ist was, worüber wir dankbar sind. Haben wir auch den Mut, Geschwister im Glauben zu ermahnen, zu ermutigen? Auch unter Tränen oder Liebe und Hingabe, wenn es Themen oder Bereiche gibt, die angesprochen gehören. Und können wir Aufgaben auch loslassen, so wie Paulus hier was loslassen hat müssen und Verantwortung überträgt. Und wo fällt es uns schwer, Verantwortung anzunehmen oder abzugeben? Ist beides vielleicht schwer. Aber das Schöne ist, dass wir, egal wo wir stehen, egal wenn du erst seit ein paar Monaten mit dem Herrn lebst oder seit ein paar Jahrzehnten, diese Verse sind immer Herausforderung. Und ja, das Schöne ist, dass wir mit dem Herrn gehen dürfen, der sich nicht ändert, der immer der gleiche ist. Das Ziel ist das gleiche. Ja, wir dürfen zielgerichtet leben. Wir dürfen an seiner Hand gehen, weil wir ein Beispiel haben, das Paulus uns hier aufzeigt, weil wir sehen, wovor er uns warnt und weil wir sehen dürfen, wie wertvoll du bist. Wie wertvoll du bist in seinem Bau. Danke, Herr, dass du es bist, der sich Gemeinde ausgedacht hat. Danke, dass wir Grund haben, dir zu danken, dass wir dein Wort haben, dass wir Vorbilder haben, dass wir hier in Paulus ein Glaubensvorbild haben, ja, das für ja, manchmal vielleicht unerreichbar aussieht, aber ja, du hast in ihm gewirkt und du kannst auch heute wirken. Du kannst es in uns wirken, weil du der Gleiche bist, Herr. Danke, dass du uns hilfst, wachsam zu sein und danke, dass wir sehen dürfen und ja, in deinem Wort immer wieder lesen dürfen und uns bestätigen dürfen, gegenseitig, wie wertvoll jeder ist. Danke, dass du uns liebst, danke, dass du uns geschaffen hast und danke, dass wir dir danken dürfen dafür. Wir loben dich, Herr. Amen.